Da sind wir wieder mit Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger und vor dem Mikrofon Platz genommen hat dieses Mal Doris Christina Steiner. Sie ist gebürtige Oberösterreicherin, aber mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren in Wien zu Hause und ist, wenn es um Kommunikation und Marketing geht, eine der Expertinnen, die es hier im Lande gibt. Heute ist sie Gründerin von Neon Green Attention Consultancy, eine eigene Agentur, die sich um aufmerksamkeitsstarke und kreative Kommunikation kümmert. Aber sie hat auch einen guten, schönen Rucksack voller Erfahrung, den sie mit sich herumschleppt. Sie war viele, viele Jahre bei Ketchum Publico und ihre letzte Station vor der Selbstständigkeit war Managing Director bei Jung von Matt hier in Österreich. Eine der Werbeagenturen, die sich ganz, ganz hoch angesiedelt haben, sehr hochkarätige Kampagnen macht. Ich habe mit ihr geplaudert über dieses breite Spektrum des Marketings. Was tut sich denn in dieser Marketingbranche gerade? Was bewegt die Leute? Wie kriege ich denn die Aufmerksamkeit in dieser Vielzahl an Informationen, Dingen, die hier auf uns hereinprasseln? Was war denn die beste Kampagne, auf die sie ganz besonders stolz ist? Und naja, wie bewegen wir uns denn in diesem Zwiespalt zwischen Performance Marketing und Brand Awareness? All das hört ihr jetzt in dieser wundervollen Folge von Club der Cleveren X, Doris Christina Steiner. Dann sage ich herzlich willkommen, Doris Christina Steiner.
Hallo, freut mich, dass ich da bin.
Ich freue mich, dass wir jetzt schon plaudern können, weil wir jetzt super werbetechnisch teasern können auf die Digital Days im Oktober. Da wirst du live on stage da sein. Auf das freuen wir uns natürlich für alle, die noch keine Tickets haben. Also bitte schnell sein, noch Tickets besorgen. Jetzt machen wir einen Guster auf die Digital Days. Das freut mich sehr. Und ich fange ja ganz gerne von vorne an in diesem Podcast und jetzt bist du gebürtige Oberösterreicherin, aber genau. Man es vielleicht nicht mehr ganz so hört, weil du schon lange woanders bist.
Naja, ich kann schon einen Dialekt.
Es geht schon noch. Wenn du so zurückblickst, jetzt bist du ganz lang schon in dieser Marketing-Werbeagentur-Branche tätig. Als kleine Doris Christina Steiner, die du da warst in Kirchdorf, wo du aufgewachsen bist, was war so dein Berufswunsch? Wo wolltest du eigentlich mal hin?
Lustigerweise habe ich vor kurzem erst so diese Freundebücher aus der Schule angesehen, weil ich sie auch gerade mit meinem Sohn mache. Ich wollte Auslandskorrespondentin werden.
Wirklich?
Ich war immer schon auch cool. Als Kind ein Nachrichten-Junkie, will ich was sagen. Also die oberösterreichischen Nachrichten gab es natürlich immer zu Hause als Oberösterreicherin. Aber ich habe auch immer so ab Schule quasi die ZIP anschauen dürfen. Und Tarek Leitner war damals mein großes Vorbild. Oh, als Auslandskorrespondent, ja, cool. Damals frisch in Paris.
Ja.
Und also es war immer das Thema Information, Kommunikation, war eigentlich immer ein Thema, was mich schon seit Kindheit an irgendwie begleitet hat. Wollte dann auch viel Theater war da auch ein großer Punkt, der also in der Oberstufe dazugekommen ist. Deswegen habe ich dann auch Kulturmanagement studiert. Und auch wenn die Wege dann woanders hingegangen sind, alles, was ich aus dem Theater gelernt habe, aus Medien, Schülerzeitung und Co., man kann alles wieder verwenden, also diese Bausteine. Wie erzähle ich eine Geschichte? Was ist eine Geschichte? Wie schaffe ich Emotionen beim Publikum? Weil eine Social Media Community ist ja auch nichts anderes als ein Publikum. Oder wenn ich für eine Werbekampagne, die Leute erreichen will, die braucht auch ein Publikum. Also da kann ich viel ziehen und so bin ich eigentlich immer dem kreativen Geschichtenerzählen treu geblieben.
Also schon ein bisschen so von Grund auf irgendwie dem Thema gleich beieinander geblieben sozusagen, dabei geblieben, so dass das richtige Wort. Es ist heute noch 9 Uhr früh, es ist nur Montag 9 Uhr.
Genau.
Das ist eigentlich sehr sportlich, was wir hier machen. Was würdest du sagen, welche Erfahrung in deiner Kindheit und Jugend hat dich besonders geprägt, auch auf deinem Weg Richtung Kommunikation?
Nicht nur was, also es hat mich sehr geprägt, nicht nur was die Geschichte ist, sondern wie sie erzählt wird. Ich habe sehr viel Theater gespielt, auch in meiner Jugend, bis in Anfang, Mitte 20ern. Und auch diese Rollen, die man einnimmt in einer Geschichte. Und das ist mit welchen Farben, mit welchen Kostümen, welchen Rollen, wie laut, wie schrill, wie zurückhaltend ist etwas, das spielt eine große Rolle und gibt eigentlich einer Geschichte oder einer Kommunikation dann eigentlich die Strahlkraft. Ja, also diese zusätzliche Wirkung abseits vom Wort ist immer was mich sehr fasziniert hat, auch von jungen Jahren schon, was natürlich in Teenagerzeiten sehr oft die unterschiedlichsten Frisuren sind. Mit unterschiedlichen Wirkungen und natürlich hat man bunte Haare, ist man gepierst, hat man eine andere Wirkung, als ob man sehr, sehr klassisch mit dem Blüschen quasi da ist. Und das fand ich immer schon sehr spannend, weil man da auch Wirkung steuern kann. Und auch Rollen, die man einnimmt oder auch quasi, die man erzeugen kann, erschaffen kann für Kunden und Kundinnen.
Was war die wildeste Frisur, die du je hattest?
Boah, ich bin meine armen Haare ständig zwischen blond, braun, rot hin und her gewechselt, glaube ich, 4-mal den Zyklus, bis ich dann bei rot gelandet bin, jetzt schon sehr, sehr lange. Die Haare haben da viel mitgemacht.
Aber auch so lässt sich natürlich Kreativität ausleben. Jetzt hast du nach deinem Studium, du hast es erzählt, schon einige Stationen durchgemacht, bist dann eben in dieser Werbeagenturbranche gelandet, warst sehr, sehr lange bei Ketchum, was ja in Agenturjahren, ich glaube 10 Jahre ungefähr warst du dort, das ist wie in 100 Jahren, muss man das ja fast rechnen, oder? Agenturen so lange treu zu bleiben ist doch auch ganz speziell. Warum hat es dich so lange gefesselt?
Weil sich das Aufgabenspektrum immer wieder geändert und erweitert hat. Also wie ich damals bei Ketchum begonnen habe, da war ich an Anfang 20ern, zu einer Zeit, wo ich noch meine Twitter-Follower, meinen Lebenslauf drinnen stehen hatte, weil das war damals ein Unterscheidungsmerkmal. Twitter, ich war seit 2009 irgendwie in Österreich auf Twitter. Das war noch lang vor Armin Wolf und Co. Ich bin damals frisch nach Wien, ich kannte niemanden, habe mir da quasi auch eine Community gefunden. Das waren halt so 50 Leute aus Wien, die auf Twitter waren und niemand wusste damit, was man damit macht. Das war einfach mein Unterscheidungsmerkmal damals auch. Und das auch immer wieder, wenn mich junge Menschen fragen, ja, wie können sie quasi einen Einstieg in die Agenturbranche oder so schaffen. Ich habe gesagt, spiel dich mit so sozialen Medien, vor allem wenn du noch nicht davon abhängst, dass du Geld damit verdienst. Ja, probier es aus. Bei mir war es damals Twitter. Ich glaube, wäre ich heute Anfang 20, wäre es TikTok wahrscheinlich. Und habe einfach da ein Wissen mitgebracht in sozialen Medien. Ich war auch Bloggerin, ich hatte wenig überraschend einen Kulturblog und habe mich mit diesen neuen Medien ausgekannt und habe das da reingebracht und konnte da auch quasi das Geschäftsfeld aufbauen und das hat sich ja alles professionalisiert. Ich konnte sehr viel im Ausland auch arbeiten, war eine Zeit lang auch in Indien, war viel in Süd- und Osteuropa auch unterwegs in Deutschland und daher war es eigentlich immer spannend. Die Kunden sind immer mehr geworden. Ich habe europaweite Kampagnen für die Caritas gemacht auf Social Media. Ich habe mit der Wetterberichtigung für die neuen deutschen Medienmacher quasi das Internet gebrochen, wo wir quasi die Wetterkarten gehackt haben und migrantische Namen eingeschleust haben, um zu zeigen, die Welt ist vielfältig und auch in den Medien, aber wenn das Wetter nur Herbert und Gisela heißt und nicht Ahmed und Goran und Dragica, wollten wir einfach auch in den Medien das widerspiegeln und waren dann schlussendlich auch eine Frage bei Wer wird Millionär mit Günther Jauch.
Wow, also dann hat man es geschafft, muss man sagen, oder?
Dann hat man es, dann wissen wirklich alle, was die Kommunikationsarbeit war, die man gemacht hat. Und dadurch war es eigentlich immer spannend und da sind 10 Jahre wie im Flug vergangen. Mhm,
da geht's dann dahin. Du warst Managing Director bei Jung von Matt danach und das wissen die in der Branche ein bisschen eine Kenntnis haben, da sind wir ganz weit oben am Anspruch. Bei Jung von Matt macht wirklich die ganz, ganz großen Kampagnen, die ganz großen Themen. Was war so, wenn du auch jetzt deine gesamte Zeit so ein bisschen zurückblickst, die Kampagne, wo du sagst, das war die echt am coolsten war, wo wir den meisten Impact irgendwie geschaffen haben, wo ich vielleicht auch stolz drauf bin?
das war ganz klar normal, oder mit Fleisch für Burger King. Das war eine Kampagne, die liegt mir sehr am Herzen, auch mit dem Team, mit dem ich die gemacht habe. Ich habe bei Jungformat angefangen als Geschäftsführerin. Es lag, der Satz lag schon da. Es war die Frage, was machen wir jetzt mit dem Satz? Es ist jetzt eine Plakatkampagne, das ist zu wenig, ja. Und er hat gesagt, mit diesem Satz kann man eine Diskussion lostreten auf Social Media, in den Medien, und haben da entsprechend auch eine Kampagne orchestriert mit einem starken Social Media Video, wo es darum ging, Menschen gehen zu Burger King, wollen einen Whopper kaufen, und sie werden halt gefragt, normal oder mit Fleisch, weil wir einfach den Narrativ, dass das Fleischessen normal ist, umgedreht haben, dass das pflanzliche Essen eigentlich normal sein sollte, wenn wir uns Klima anschauen, wenn wir uns Ernährungsweisen von Menschen anschauen. Und dieser vermeintlich einfache Satz hat sehr viel Umdenken in den Menschen geschafft. Wir waren bis hin zu die Zeit, die im Feuilleton dann darüber geschrieben hat, wie normal ist unser Fleischkonsum, und quasi so diese Kacheln zum Teilen von der Zeit, normal oder mit Fleisch. Und es war in ganz vielen Medien dann auch die Diskussion, was ist denn normal und was quasi kann Pflanzenersatzprodukte Fleisch ersetzen. Verschiedenste Titelblätter, und wir haben es halt auch gesehen in den Umsatzzahlen. Also wir haben nicht nur die Diskussion gesehen auf Social Media und in den Medien, wir haben auch in den Umsatzzahlen gesehen, die Menschen sind offen dafür, wenn sie Alternativen bekommen. Und das hat funktioniert, also auch wie wir mit Burger King dann auch das vegane Restaurant eröffnet haben, an einer an sich denkbar ungünstigen Stelle. Wer die U-Bahn-Station Wien-Westbahnhof kennt, da ist kein Tageslicht, die Decke ist relativ niedrig. Und wir haben zum Launch, wir hatten eine Schlange an Menschen, die das ausprobieren wollten. Und das hat mich einfach auch gefreut, weil ich, weil das eine ist, ich konnte meinem Kunden natürlich helfen, meinen Beitrag zu seinem Wachstum, seinem wirtschaftlichen Wachstum beizutragen, aber ich konnte auch in der Gesellschaft was anstoßen mit dieser Arbeit.
Jetzt bist du mittlerweile selbstständig, hast mit Neon Green deine eigene Agentur sozusagen, dein eigenes Unternehmen. Was ist der größte Unterschied, dass du jetzt selbstständig bist im Vergleich zu deinen anderen Stationen, wo du sozusagen als Angestellte agiert hast?
Ich bin mein eigener Shareholder, das ist mein größter, das ist der größte Unterschied. Was natürlich mit allen Freiheiten und Verpflichtungen mit einhergeht. Der große Unterschied ist natürlich, vorher hatte ich sehr viel Personalverantwortung. Ich habe mich in meinem Modell jetzt bewusst gegen eine Personalverantwortung entschieden, weil ich einfach wieder mehr an und mit Kunden arbeiten möchte und weniger quasi mit Agenturmanagement mich auseinandersetzen. Das war sehr lehrreich und das hat mir auch Spaß gemacht, aber jetzt ist quasi die Era in meinem Leben, wo ich wieder mehr an und mit den Kunden arbeiten möchte und ich für Kundenprojekte flexibel andere Selbstständige, andere Unternehmen quasi dazu hole, je nach Kundenauftragssituation oder Problemstellung. Und das macht halt Spaß. Also ich bin auch ganz ganz minimal im Setup. Ich habe kein Büro, ich habe einen Schreibtisch zu Hause, ich bin mit Laptop und Handy. Das sind meine größten Arbeitsmaterialien. Ich bin viel beim Kunden und bin da, arbeite viel im Zug, wie in Linz. Und das gibt mir einfach eine sehr gute Freiheit, da zu arbeiten. Und ich kann natürlich auch Kunden noch besser aussuchen, erst einmal, wo ich unterstützen kann und auch auf was ich wirklich Lust habe, wenn du viele Gehälter bezahlen musst, kannst du nicht einfach jeden Auftrag ablehnen, weil dir vielleicht der Kunde nicht ganz so sympathisch ist oder du das Thema jetzt nicht so toll oder spannend findest. Und wenn man quasi in einem sehr schlanken Setup ist, hat man da mehr Freiheit. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, aber jetzt quasi genieße ich diese Vorzüge.
Was macht für dich eine wirklich gute Kampagne aus? Was braucht die,
damit sie überrascht? Gut ist? Eine gute Kampagne muss überraschen. Ist auch immer Ich mache auch viele Workshops mit Kundenteams oder auch, wo man Tickets einzeln kaufen kann, zum Thema Entertainment-Strategien für Unternehmen. Und eines meiner liebsten Stilmittel ist eigentlich der Bruch. Dass ich zwei Puzzleteile zusammenfüge in einer Kampagne, die eigentlich auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Und genau deswegen macht es spannend, weil es hervorsticht. Immer bevor ich quasi eine Kampagne für Kunden mache, schaue ich mir an, wie kommuniziert der Mitbewerber, und meistens findet man sehr viele Parallelen, sei es die Farbwelt, sei es die Bildwelt, wie viele Image-Videos ich schon gesehen habe, die alle irgendwie im Wald beginnen und der Gründer, die Gründerin geht durch den Wald. Ich verstehe es ist ja ein schönes Setting. Nur wenn 20 andere Unternehmen, die noch dazu meine direkten Mitbewerber sind, genauso kommunizieren, wie soll sich der Kunde da draußen auskennen, dass du als Unternehmer besser bist? Ja? Wie steche ich da heraus? Gutes Beispiel, ich suche gerade für die Herbstferien ein Familienhotel. und sehr viele sind sehr ähnlich, sehr, sehr erdig von den Tönen, sehr naturnah, weil das natürlich auch das ist, was sie kommunizieren wollen. Dann bin ich auf ein Familienhotel gestoßen, das ist ganz bunt, bunte Farben, das hat so einen Pippi-Langstrumpf-Anstrich. Von welchem Hotel erzähle ich all meinen Freunden und Freundinnen? Auch wenn ich noch nicht dort war, das kommt dann im Herbst, dann kann ich drüber reden. Weil das auffällt, weil das anders ist. Obwohl der Service, die Qualität, gehe ich davon aus, ist dasselbe Level, weil das ist ja die Basis, dass ich ein gutes Service, ein gutes Level habe. Also ich bin Ryanair, dann ist quasi mein Angebot ist der günstigste Preis. Und die Kommunikation ist, dass ich mich halt mit dem auch ironisch spiele, aber das ist quasi dann schon ein anderes Thema wieder.
Ja, aber das ist ein spannendes Thema, weil natürlich, und das kennen wir, je nach Branche gibt es unterschiedliche Werte und die stehen dann überall drauf und man unterscheidet sich dann eben nicht ganz so stark. Und wenn man dann mit Ironie arbeitet, kann es natürlich auch sein, dass mir da auch ein bisschen der Mut fehlt als Marke zu sagen, okay, wie viel traue ich mich denn eigentlich? Darf ich das jetzt, keine Ahnung, als Bank, als Versicherung, darf man ironisch sein? Wo siehst du da eine Grenze und wie viel darf ich mir eigentlich auch erlauben?
Ja, also Ironie ist sicherlich ein Ironie und Humor sind spannende Felder. Wenn man es gut macht, kann man viel gewinnen. Wenn man es schlecht macht, kann man viel verlieren. Es gibt prinzipiell eine Regel. Wenn ich ironisch bin oder humorvoll bin, dann mache ich mich nur über mich selbst lustig und nicht über andere. Sobald ich anfange, auf andere Gruppen, vor allem auf diskriminierte Gruppen, quasi auf deren Rücken mich lustig zu machen, dann kann das nur nach hinten gehen und auch zu Recht, muss ich sagen. Ja, weil diese Größe zu haben, über sich selbst zu lachen, sich selbst vielleicht auch nicht immer ganz so ernst zu nehmen, das macht dich doch als Marke oder als Unternehmen auch sympathisch. Und um das geht's halt auch. Ja, also nicht nach unten treten, nicht quasi auf Minderheiten treten, wenn dann sich selbst ein bisschen am Ohrwaschel nehmen. Da kann man dann humorvoll sein.
Was wäre für dich so, wenn du jetzt ein bisschen in die Branche schaust, so ein aktueller Trend, wo geht die Reise hin? Jetzt haben wir irgendwie das Gefühl zumindest, es war Corona, ist irgendwie auch schon ewig aus, wieder 5 Jahre her oder mehr sogar.
Glaubt man gar nicht.
Man glaubt es nicht, es war gerade erst, aber da war natürlich werblich ganz viel dann so gesettelt. Man wollte irgendwie wieder Sicherheit verbreiten, ein Zusammenhaltsgefühl. Da hat man ja sich schon in den Werbebotschaften hat man gemerkt, es war auch dann wieder sehr ähnlich bei vielen, weil man wollte nicht irgendwie so mit der lauten Trompete raus, sondern so, okay, wir halten zusammen, wir machen es schon. Was wäre so jetzt haben wir Corona so ein bisschen verdaut, was sind so deine Trends, wo geht da die Reise hin?
Eigentlich, wie es du auch siehst oder beobachtest, wir hatten diese sehr von Pathos triefende Kommunikation, die auch gepasst hat in die Zeit. Und ich glaube, ist auch die Unternehmen, die kommunizieren, und sei es jetzt ein kleiner Betrieb im Ort oder ein Großkonzern, der quasi international tätig ist, sie haben eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung auch und wie auch die Stimmung ist in der Gesellschaft. Ich glaube, von diesem Pathos sind die Leute jetzt ein bisschen müde, zu Recht auch, und es ist auch eine gewisse Form von Eskapismus, das sieht man auch in der Unterhaltung, der gefragt ist, also Eskapismus wieder ein bisschen Ablenkung vom Leben. Das Leben ist auch nicht einfach im Vergleich zu Corona. Mhm. Das Leben wird teurer, Lebensmittel, Wohnen, wir haben zwei Kriege vor der Haustür. Das ist belastend für die Psyche, ja. die mentalen Belastungen steigern. Also sieht man eh, schreibt sie eh auch viel drüber. Die Leute wollen wieder ein bisschen leichte Kost, ein bisschen lachen, ein bisschen und unterhalten werden, ja. Auch sehen, man muss nicht alles mit einem Bier ernst im Leben ansehen. Und vor allem auch, ich habe da letztens auch mit einer Kommunikationsleiterin gesprochen, die lange auch im beim großen Markenartikler war, wo jede Zahnpasta und jede Tütensuppe quasi einen Purpose und quasi, wie sie die Gesellschaft besser machen. Und man kann auch einfach nur eine gute Zahnpasta machen, die ein bisschen witzig ist, die den Zweck erfüllt, meine Zähne zu putzen. Also sich auch wieder zurückbesinnen, wieso kaufen mich denn die Menschen? Ja, wieso werden Menschen bei mir Kunde? Ja, und sich da rückzubesinnen und auch aus Unternehmen rauszugehen. So nicht nur was die Innensicht vom Unternehmen, sondern wie geht's den Menschen da draußen und wieso kommen die zu mir?
Das wäre sowieso eine Grundvoraussetzung, ja, eigentlich, über die man sich mal Gedanken machen sollte. Reden wir mal über diesen großen rosa Elefanten im Raum, der zurzeit quasi überall vorkommt. Man kommt da nicht drum rum und auch in der Werbebranche, glaube ich, ganz stark jetzt Einfluss findet. Du weißt, was ich jetzt sage. Künstliche Intelligenz. Sie ist hier gekommen, um zu bleiben. Wir wissen das. Jetzt hat der Gründer und CEO von OpenAI letztens in einem Interview gesagt, er hat mit der neuesten Version, er hat eine Frage bekommen, konnte sie nicht beantworten, hat es in die neueste Version von ChatGPT reingehaut und der hat die perfekte Antwort gewusst und er hat ihn selber gesagt, er hat sich irgendwie ein bisschen nutzlos gefühlt. Und dieses Gefühl des Nutzlosseins ist ja auch so diese graue Wolke, die immer so ein bisschen so diese drohende Wolke, naja, wer weiß, ob es uns dann noch gibt und ob man meine Skills überhaupt noch braucht. Und das ist natürlich in der Kreativbranche, wo es um Bilderstellung geht, wo es um kreative Ideen geht, ja auch immer wieder jetzt das Thema. Wie siehst denn du dieses Thema der KI? Wie sehr braucht man die Agentur in Zukunft genauso wie jetzt?
Man braucht beides, man braucht KI und die Agentur. Braucht man die Agentur, um 150 Assets in verschiedensten Formaten zu adaptieren? Nein, das nicht mehr. Und ganz ehrlich, niemand in der Agentur hat das gerne gemacht. Das ist ja auch nicht die lustigste Aufgabe. Und so, ich nutze selber auch viel KI, deswegen kann ich auch so ein schlankes Setup mit meinem Beratungsunternehmen haben. Weil das, was ich früher ausgelagert hätte, das sind, wenn man ehrlich ist, Assistenzaufgaben, Basisrecherchen, Moodbilderstellung, also Stimmungsbilder, wie könnte was aussehen, das kann ich alles mit der KI machen. Wenn ich dann aber sage, okay, und dann machen wir jetzt ein Video oder so, natürlich hole ich mir jemanden dazu, der ein kreatives, ein künstlerisches Verständnis hat, wie das aussieht, der oder die sich dann natürlich mit der KI in der Umsetzung hilft. KI ist ein Umsetzungstool. Da gab es auch immer auf LinkedIn diese Debatte, man sieht Texte, wenn ein Gedankenstrich ist, dass es von KI ist. Natürlich kannst du deine Texte von KI schreiben lassen und für jemand, der sprachlich oder textlich überhaupt nicht begabt ist, ist das besser, selbst da herumzustümpern. Ja? Wird es exzellent sein? Wird man damit Bestsellerlisten füllen damit und ein Buch machen? Nein. Aber gerade in Dingen, wo man vielleicht nicht so gut ist, wo man das auch weiß, kann einem die KI helfen. Aber alles, was darum geht, strategisch zu arbeiten, eine kreative Idee zu haben, braucht es aktuell immer noch einen Menschen, der das füttert, der eine kreative Leitlinie hat oder auch eine kreative Entscheidung trifft. Weil das ist ja auch, wer trifft die Entscheidungen. Die KI kann die Informationen geben. Du kannst natürlich die KI darauf hintrimmen, dass sie Entscheidungen für dich trifft. Das würde ich aber niemandem empfehlen.
Das ist ja auch ein Thema, das den Journalismus immer wieder betrifft, wo sie dann, wie viele Artikel schreibt schon mit KI und hin und her. Und die KI kann ja nur Dinge verwerten, die es schon gibt. Texte, die es schon gibt. Wenn aber jetzt etwas passiert, dann braucht es ja trotzdem wieder die dort hingreifen und die diese neuen Ideen oder diese Texte auch kreieren, weil es noch nicht gibt. Also das ist ja auch dieser Zwiespalt. Naja, man will ja vielleicht auch einen Claim machen, den es eben noch nicht gibt und nicht aus den 250 Claims, die es schon gibt, irgendwie den besten rausfiltern.
Genau. Also ich sage, mit KI wird unterdurchschnittliches Durchschnitt. Gerade die vielleicht beginnen oder die aus Mangel an Mitteln sich keine Agentur leisten können, hilft KI sicherlich, bessere Dinge zu machen als vorher. Geht es wirklich dann in Top-Qualität, in Exzellenz, braucht es aktuell noch ein menschliches Gehirn? Und das sind diese zwei Unterscheidungen, die ich sehe.
Also das Beste aus beiden Welten sich zu holen, wäre vielleicht auch eine gute Idee und macht jetzt nicht die Agenturbranche obsolet, sondern im Optimalfall kann man es für sich nutzen.
Genau, und die Agenturbranche wird sich umstellen müssen, genauso wie sich alle anderen Unternehmen umstellen müssen mit KI. Also es ist ja auch produzierende Industrie wird mit KI anders arbeiten.
Kann man sich weiterentwickeln. Was würdest du sagen, jetzt kämpfen wir alle um die Aufmerksamkeit der Menschen. Wir wissen, die sind schon zu bombardiert mit Informationen am Smartphone, am Computer. Also wir kommen ja überhaupt nicht mehr aus. Wir wissen, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Wie kommt man denn noch durch zu den Menschen? Wie schafft man es denn, die Aufmerksamkeit dauerhaft sich zu sichern?
Ja, das Spannende ist ja, alle glauben, die Aufmerksamkeit sinkt. Oder das Spannende ist ja, alle glauben, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, aber das stimmt nicht. Ich habe erst letzte Woche eine Studie gesehen, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei Erwachsenen leicht steigt. Also zumindest leicht steigt, nicht sinkt. Das Thema ist, es gibt einfach immer mehr Information und Aufmerksamkeit ist kein endlos skalierendes Produkt. Deswegen entscheiden die Menschen halt noch schneller, ob sie wem oder was sie Aufmerksamkeit schenken. Und wie gesagt, ich muss einfach schauen, okay, entweder gehe ich auf ganz starke Überemotionalisierung, nenne ich das immer, starke Emotionen rufen Aufmerksamkeit hervor bei Menschen. Vor allem natürlich alles, was negative Emotionen triggert, Hass. Deswegen steigt ja die ganzen Hass-Cybercrime und ganze Hass-Posting steigt ja, weil das viel leichter die Emotionen hervorruft. Also entweder überemotionalisiere ich, im Idealfall ins Positive und nicht ins Negative, oder ich schaffe einen Bruch, dass ich, wie vorhin gesagt, ich nehme zwei Puzzleteile, die nicht zusammenpassen, ich mache etwas Unerwartetes. Aktuelles Beispiel, weil ich heute dazu auf LinkedIn geschrieben habe. Astronomer, das Unternehmen, das ja auch gerade in vieler Munde war, weil der CEO mit seiner Personalchefin beim Coldplay-Konzert quasi in Flagrante erwischt wurde. Die haben die klassische Krisenkommunikation gemacht, wie es alle anderen Unternehmen auch machen würden in so einem Fall. Also haben sehr gut auch gemacht. Und dann haben die Ex-Frau vom Coldplay-Sänger Gwyneth Paltrow das Testimonial genommen, die nur zum Unternehmen spricht. Und mit dem hat niemand gerechnet. Super schlau, super smart. Und genau, mit dem hat niemand gerechnet. Inhaltlich ist es, was sie erzählt in dem Video, ist jetzt nicht aufregend. Die erzählt ein Workflow, Automation, also was dieses Unternehmen macht. Ich habe es nicht ganz verstanden, was das Unternehmen macht. Ich bin nicht Zielgruppe offensichtlich dafür. Die erzählt ganz banal, was das Unternehmen macht, aber dadurch, dass sie den Absender so überraschend gestaltet haben, haben sie die Aufmerksamkeit bekommen. Und um das geht's. Wie kann ich überraschen? Und überraschen heißt ja nicht, ich muss mich jetzt was ganz Arges trauen. Es kann einfach nur anders zusammengesetzt sein. Und das andere ist, schaffe ich Formate, schaffe ich was Wiederkehrendes, so dass die Leute sehen, ah Moment, das habe ich ja schon mal gesehen. Du machst ja auch nicht nur eine Podcast-Folge von Club der Cleveren.
Haben wir schon ein paar jetzt.
Ja, und es ist ja genau diese Kontinuität, weil vielleicht viele sind vielleicht nicht bei der ersten Folge eingestiegen, aber bei der 10. und denken sich, ah, das finde ich spannend und da gibt's ja schon einige und dann höre ich nach und bleibe ich dran und werde Abonnentin. Mhm. Und genau um das geht's. Schaffe ich etwas Wiederkehrendes, woran sich die Leute erinnern? Und was auch noch geht, um Aufmerksamkeit zu schaffen, ist einen visuellen Anker zu schaffen. Wir sind einfach sehr visuelle Menschen. Es ist kein Zufall, dass ich immer was Grünes anhabe, wenn ich auf Bühnen bin, wenn ich quasi in medias res bin, in meinem Auftrag. Wer alle sofort Grün, Doris, Aufmerksamkeit. Das ist so diese Analogiekette, die ich setze. Sage ich auch vielen CEOs und Managern, mit denen ich im Personal Branding zusammenarbeite. In manchen Branchen gibt es einen sehr strengen Dresscode, aber in den meisten nicht. Wolfgang Schüssel mit Maschall.
Perfekt,
Personal Branding. Personal Branding war ein visueller Anker. Also auch in so, sage ich mal, starren Branchen kann man damit arbeiten, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Weil das eine ist das, was du erzählst, aber das andere ist, wie schaffst du es, dass die Leute überhaupt mal auf dich hinschauen und hinhören und dem Aufmerksamkeit schenken, was du erzählst? Dann kann es auch ein Marschall sein.
Dann kann es ein Marschall sein. Gib mir dem Ganzen ein Marschall. Ein Thema möchte ich mit dir noch besprechen, das auch in dieser Werbebranche ganz stark ist und auch ein bisschen die Gemüter spaltet. Das eine ist, wir können jetzt wahnsinnig gut Performance-Marketing machen. Wir können alles messen, gerade wenn es im Social-Media-Bereich, im Online-Bereich ist, also Performance, Performance, Performance. Auf der anderen Seite, sobald ich da kein Geld mehr einwerfe, ist die Frage, was passiert eigentlich mit meiner Marke? Also diese ganze Markengeschichte, Brand, Evolution, dass ich sage, okay, was bleibt denn auch hängen? Ist das für dich Hand in Hand oder sagst du, ja, das sind wirklich zwei Baustellen, wo ich mich drum kümmern sollte?
Ja, es geht Hand in Hand. Markenaufbau ohne Performance funktioniert nicht und umgekehrt genauso. Gab's ja letztes Jahr diesen großen Fall eines sehr bekannten Sportartikelherstellers, die mit einer Unternehmensberatung gearbeitet haben für Millionen von Dollars wahrscheinlich, die nur auf Performance gesetzt haben und hauptsächlich den Online-Shop quasi zu promoten und gesehen haben, sie verkaufen damit nicht mehr, weil sie einfach so eine starke Marke haben. Und die Leute wollen mehr. Eine Marke, du musst dich halt als Unternehmen entscheiden, will ich halt einfach ein Produkt haben, wäre ich jetzt ein No-Name-Sportschuhhersteller, Einstiegslaufschuhe, 50 Euro, dann gehe ich voll mit Performance-Marketing rein. Weil dann kann ich es nur über den Preispunkt verkaufen. Und dass ich die Leute erwische in ihrer Customer Journey. Wenn ich sage, ich habe ein Produkt, das auch einen gewissen finanziellen Wert hat, kann ich das nicht nur mit Qualität, mit Preis quasi rechtfertigen. Dann muss ich eine Vision auch schaffen, wieso die Menschen zu meiner Marke greifen und nicht zum Sportschuh des anderen Herstellern. Muss ich auf Werte einzahlen, muss ich Werte erzählen, die Leute müssen sich wiederfinden oder aufsehen, auch so werden wollen wie die Sportstars, die sie featuren in den Filmen. Und das muss ich mir halt auch überlegen. Natürlich kann ich sagen, das gilt jetzt für einen Sportartikelhersteller, aber es ist genauso, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt ein Industrieunternehmen hier in Oberösterreich, ich suche Lehrlinge. Entweder kann ich mir einen Preis, dass ich sage, wir zahlen die beste Lehrlingsentschädigung, dann brauche ich nicht groß Markenbildung machen, weil dann habe ich da schon ein unschlagbares Argument in den meisten Fällen. Wenn ich das nicht habe, muss ich schauen, okay, was sind die Werte, was können die Menschen daraus machen? Ja? Gibt es die Matura dazu? Ist es das, was sie zur Gesellschaft beitragen können, zum Klimawandel? Also die Werte, die den jungen Menschen auch wichtig sind, kann ich da was schaffen? Zusätzlich zum Preispunkt, weil Performance-Marketing ist Preispunkt.
Genau. Also da schon auch, das ist auch das Thema, was wir natürlich auch als Medienhaus immer haben. Online kann man super messen, wie misst man dann Printwerbung und so weiter. Wo man sagt, ja, auch Image ist ein Thema, dass man natürlich auch über klassische Medien, sage ich mal, über Out-of-Home, statische Plakate
absolut nicht verkehrt sind. Ich hatte genug Kunden in meiner Laufbahn auch, die gesagt haben, wenn Printwerbung, dann nur eine ganze Seite, auch aus Imagegründen. Die Botschaft hätte man auch in einem kleineren Format untergebracht. Also natürlich, da geht es halt auch um Image, da geht es auch um Prestige und auch in welcher Preisklasse man angesehen werden will als Kunde. Wenn ich im Hochpreissegment bin, ist Performance-Marketing ein kleiner Bruchteil. Man muss sich nur anschauen, wie die ganzen Luxusmarken kommunizieren. Die machen das nicht über Performance-Marketing.
Jetzt kommen wir schon ein bisschen Richtung Ende mit Blick auf die Uhr, sehe das. Was würdest du sagen, ist der größte Fehler in der Kommunikation, den du in den letzten Jahren gesehen hast?
Es so machen wie die anderen.
More of the same, sozusagen.
Genau.
Wenn du jetzt auf deine eigene Geschichte zurückschaust, was würdest du sagen, war die cleverste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
mir eine Auszeit zu nehmen. Tatsächlich, weil in Pausen schöpft man wieder Energie, und ich habe wirklich eine kreative Auszeit genommen, um quasi meinen Wurzeln. Ich habe sehr viel Theater gespielt in der Zeit, ich habe sehr viel getanzt wieder in der Zeit. Gerade wenn man im Kreativbereich tätig ist, und die meisten Menschen von uns sind kreativ, es sind ja nicht nur Menschen in Werbeagenturen, es sind ja, du musst genauso kreativ sein, du musst ja auch einen coolen Podcast-Titel ausdenken, also jeder Mensch kann kreativ sein. Rauszugehen, das Handy wegzulegen, ich habe in meiner Auszeit alle Social-Media-Apps gelöscht, das war herrlich. Und mit dem eigenen Körper auch was zu machen, mit den eigenen Händen. Ich habe ganz viel handgearbeitet auch, um auch wieder was Kreatives zu schaffen. Und das kann jetzt das Garteln sein, oder man kann Blumengestecke machen. Also es geht weniger um das Was, sondern um das Wie. Die Hände, der Körper, die wirklich fokussiert an was arbeiten. Und das hat mir wieder geholfen, wieder neue kreative Energie zu sammeln. Und das kann ja auch nur eine kurze Auszeit sein, dass man über die Weihnachtstage sagt, okay, man ist jetzt 4 Tage, legt man das Handy weg und ist da wieder kreativer tätig. Also das ist auch was, was ich jedem empfehlen kann, und das hat mir sehr, sehr geholfen.
Sich die Auszeit zu nehmen, Digital Detox ein bisschen zu machen, weil, wenn wir ehrlich sind, da stecken wir schon mit beiden Ohren tief drinnen oft. In diesem Strudel. Zum Abschluss meine Frage, die ich allen da so hinknalle. Was ist die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen könnten?
Ich bin unfassbar resilient.
Wie äußert sich das?
Je größer der Tiefschlag, desto größer das Auferstehen wieder. Gott, oberösterreichisch würde man sagen, sehr steh auf Mandel. Also es gehören auch die Talabfahrten im Leben dazu, und ich habe mich aus jeder wieder aufgerappelt, und das ist von klein bis groß. Klein, irgendeinen Pitch nicht gewonnen, eine Person, die man unbedingt anwerben wollte, die abgesagt hat. Ich habe das immer kritisch reflektiert, was waren die Gründe dazu, auf einer sachlichen Ebene, auf einer Beziehungsebene, habe mir immer angeschaut, okay, was kann ich daraus lernen und was will ich das nächste Mal anders machen. Und kann ich nur empfehlen.
Hast du da irgendwelche Methodiken, die du da anwendest, oder wie schafft man es denn, so resilient zu werden? Außer mit diesen Tiefschlägen konfrontiert zu sein.
Also mit denen man ja auch nie rechnet oder auch die man nie plant. Ich habe tatsächlich eine Zeile aus einem Songtext. Florence and the Machine ist ja meine Lieblingskünstlerin, und sie singt ja den einen Satz: It's only darkest before the dawn. Also es ist am dunkelsten vor Morgenaufbruch, und den Satz habe ich mir in den Tal Sohlen immer wieder vorgesagt, auch wenn es jetzt gerade hart ist, am nächsten Tag kann es schon wieder bergauf gehen. Und das war mein Mantra.
Ein gutes Mantra, das schauen wir uns gerne von dir ab. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Wir freuen uns auf die Digital Days, wenn wir dich live auf der Bühne sehen. Freue mich ganz besonders, wenn wir uns dann auch wiedersehen.
Ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Danke fürs Gespräch, Elisabeth.
Vielen Dank. Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.